ARD.
Michael, kommen wir heute mal wieder zu meinem Lieblingsthema in Medien kross und quer, oder sagen wir einem meiner Lieblingsthemen, nämlich wer soll das eigentlich alles gucken? Wie viel Angebote kann der Markt noch refinanzieren bzw. rechtfertigen? Klingt ganz schön abstrakt, hat aber einen ganz handfesten Hintergrund. Aber hören wir mal selbst.
Stefan Raab ist back in town.
Jetzt gibt's ein paar aufs Maul. Safe Harpes, sie weiß, wo der Wind her weht. Oh,
der Babu ist zu gut.
Wer gecastelt wird, wer mit dem Benz vorfährt, bestimmt natürlich immer noch ich.
Ist ja klar.
Stefan Raab ist back in town. Jetzt gibt's ein paar aufs Maul.
Ja, das war wohl das Medienthema der Woche, kann man wohl sagen. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm ja nicht nach knapp 15 Jahren Fernsehabstinenz. Stefan Raab ist zurück im Showgeschäft und das allein ist natürlich schon ein Thema. Aber die Hintergründe und nicht zuletzt auch, wo Stefan Raab jetzt eine große und ziemlich teure Bühne bekommen hat, das ist ja auch nicht ganz unspannend.
Ja, Raab hat da ja sozusagen die Familie gewechselt und tritt jetzt bei RTL auf, nicht mehr bei ProSiebenSat.1, also beim direkten privaten Konkurrenten sozusagen. Und dann auch noch nicht einmal im altmodisch formuliert Fernsehen, sondern auf einer Bezahlplattform mit dem schönen, sehr nostalgischen Namen RTL Plus.
Genau, also seine neue Show Du gewinnst hier nicht die Million ist also erstmal nicht im Hauptprogramm zu sehen, sondern, ich sag mal in Anführungszeichen, nur beim Streamingdienst RTL Plus, dafür aber zur besten Sendezeit, wenn bei ProSieben TV Total, also sein altes Erfolgsformat, läuft, jetzt natürlich mit einem anderen Moderator, nämlich Sebastian Puffpaff.
Ja, aber Stefan Raab war da immer noch so ein wenig im Hintergrund mit aktiv, bis es dann aber Ende letzten Jahres zum Bruch kam. Wissen wir eigentlich warum?
Na, nicht so ganz genau. Man redet von einer Entfremdung und vom Wunsch des Senders, mehr Einfluss auf das Format zu nehmen. Und das kann natürlich so einem Tausendsasser wie Stefan Raab nicht gefallen.
Und man redet natürlich auch von mindestens 90 Millionen Euro, mit denen RTL gewunken haben soll. Allerdings auch für einen 5-Jahres-Vertrag. Nicht gerade wenig für einen, wie ja manche schreiben, Star aus der Vergangenheit.
Wir fragen heute also alles wie früher, RTL und das Comeback von Stefan Raab. Mein Name ist Michael Mayer.
Und ich bin Thomas Biemisdörfer. Fragen über Fragen also und hoffentlich jede Menge Antworten von unserem heutigen Gast. Das ist der Chefredakteur des Mediendienstes DWDL, Thomas Lückerath. Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Ja, jetzt erstmal die ganz naheliegende Frage natürlich. Gefällt Ihnen denn das Comeback? Also gefällt Ihnen auch die Sendung Du gewinnst hier nicht die Millionen?
Mir gefällt auf jeden Fall, dass was los ist, dass wir mal wieder was Neues haben. Raab ist natürlich eine Person, die definitiv polarisiert. Das gefällt mir, die Aufregung, das Excitement sozusagen, die Sendung selber. Nun ja, es sind ja im Grunde zwei Sendungen, muss man ja fairerweise sagen.
Ja, Kritiker sagen ja, da wird eine Menge kalter Kaffee aufgewärmt.
Das ist richtig. Also Herr Raab hat die TV-Auszeit nicht genutzt, um innovativ zu sein oder sich etwas auszudenken. Es sind 45 Minuten im Grunde ganz brutal kopiert TV Total. Und dann kommt ein bisschen Gameshow, wo wir noch abwarten müssen, ob Herr Raab wirklich der geborene Quizmaster ist.
Es hat so ein bisschen was von Schlag den Raab.
Es geht halt in die Richtung.
Ja. Es sind halt, wie Sie schon sagen, also zwei Formate in einer Sendung. Aber interessant ist ja, also der Erfolg scheint RTL und seinem Angebot RTL Plus ja recht zu geben, weil der Sender verkündete, dass er bereits 1,5 Millionen neue Abonnenten hat und vor allem Männer, also eine Zielgruppe, die bislang wohl noch nicht so sehr zur Kundschaft gehört haben. Da scheint sich doch der Ankauf von Stefan Raab gelohnt zu haben.
Erstmal ja, aber wir leben natürlich in anderen Abo-Zeiten als früher. Also wir alle kennen noch den Bertelsmann Club und Premiere, wo man einmal Abonnent wurde und nie wieder rauskam, so ungefähr. Wir leben ja in Zeiten, in denen alles monatlich kündbar ist. Deswegen sind natürlich Abo-Zusagen nicht mehr von der langfristigen wirtschaftlichen Relevanz wie auch früher. Aber ja, RTL freut sich über neu abgeschlossene Abos. Die genaue Abo-Zahl ist nicht bekannt. 1,5 Millionen haben die erste Sendung gesehen. Das ist eine starke Hausnummer. Schauen wir mal, ob sie dranbleiben. Das Ziel ist, das hat man ja rausgehört, wenn RTL so stolz auf die Männer ist, dass man eben gerade die erreicht, denn im Fernsehen erreicht man hauptsächlich immer tendenziell ein bisschen weiblicheres Publikum. Und wenn man Werbung verkaufen möchte oder generell an Zielgruppen ran möchte, mit denen man noch wachsen kann, dann sind es tatsächlich junge Männer.
1,5 Millionen Leute haben das geguckt. Wenn ich mir überlege, dass das eine Einschaltquote im Fernsehen ist, sagen wir mal, wo ja so ein Format immer ganz gut hinpasst, Samstagabend, dann wäre es ein Flop.
Ja, das ist ein etwas unfairer Vergleich, naheliegend, aber man muss ja sagen, es sind 1,5 Millionen Menschen, die mindestens 5,99 Euro bezahlt haben. Also wir reden ja nicht von frei empfangbarem, kostenlosen Programm, sondern schon mit einem wirtschaftlichen Faktor. Ob wirklich alle 5,99 Euro bezahlt haben, das weiß man auch nicht, wenn RTL Plus ist ja über diverse Verbreitungswege, beispielsweise bei Magenta TV, auch in so Bundle-Paketen drin, da blickt ja keiner durch, wer welchen Anteil am Preis dann letztlich bekommt. Aber zumindest ist es ein interessantes Modell, anders beispielsweise als ProSieben Sat.1, die ja komplett auf Werbefinanzierung setzen, dass man mit Programm Geld verdient und nicht nur mit Werbung.
Aber nun melden sich ja auch schon kritische Stimmen und eine dieser kritischen Stimmen ist der ehemalige RTL-Chef Helmut Thoma, den konnten wir Anfang des Jahres hier bei Medien kross und quer auch mal sprechen. Und er hat gesagt, dass ihn das alles nicht überzeuge, Raab sei nur im Moment in aller Munde und der Effekt werde verpuffen und sich für RTL langfristig nicht lohnen, also auch weil er ja so teuer ist, meinte Thoma. Und ja, das sind harte Worte, wie sehen Sie das?
Das sind harte, markige Worte, wie man sie von Thoma kennt. Man muss aber fairerweise dazu sagen, der Mann hat vor über einem Vierteljahrhundert das letzte Mal einen Medienkonzern der Größe von RTL geleitet und hat seitdem in allererster Linie immer sehr viele Anmerkungen, warum unter seiner Führung früher alles besser war. Er hat aber natürlich den naheliegenden Kritikweg gewählt. Klar ist die Frage, lohnt sich das? Braucht man das? Das klingt ja auch ein bisschen ein in die Kritik, das sei nicht innovativ, das sei ja nun wahrlich nicht neu, was Raab da macht. Wobei die Frage ist so ein bisschen, wir Journalistinnen und Journalisten sagen immer, ja, wo ist die Innovation? Und generell orientiert man sich immer an dem Neuen. Wenn wir aber auf dem Sofa sitzen, ist vielleicht manchmal aus privater Sicht die Frage, wollen wir immer was Neues oder will man manchmal, wenn man gerade nach einem langen Arbeitstag sich unterhalten lassen möchte, nicht auch das, was man kennt? Und ich glaube, das bedient RTL mit Stefan Raab sehr gut.
Naja, das Neue ist ja, dass sie es streamen und nicht im Fernsehen zeigen eigentlich.
Das stimmt, das stimmt.
Ist denn jetzt eigentlich davon auszugehen, dass vermehrt Showkonzepte bei den Streamern aufgelegt werden? Also es gibt ja auch andere Beispiele, wie zum Beispiel bei Amazon, da hat man ja erfolgreich LOL, also Laughing Out Loud, aufgelegt. Und wie man hört, wird auch bei Join, also bei diesem Streamingdienst von ProSieben Sat.1, da einiges probiert oder ist in der Pipeline. Ist das denn eine Strategie, die aus Ihrer Sicht aufgehen wird?
Ob sie aufgehen wird, das ist schwer zu sagen, aber ja, es gibt diesen Trend. Wir hatten das Jahrzehnt der Serie und wir kommen, glaube ich, wieder, wenn man diesen Wellenbewegungen in der Branche folgt, zu einem möglicherweise Jahrzehnt der Formate. Serien sind teuer, langwierig, müssen weit im Voraus beauftragt werden und kostspielig. Non-fiktionale Unterhaltung ist ein bisschen einfacher zu handeln, lässt sich auch in höherer Stückzahl produzieren. Und das ist ja sehr reizvoll, weil eigentlich alle Streamer inzwischen neben den Abo-Erlösen ja auch ein bisschen auf Werbung setzen. Das heißt, ich brauche ein Stück weit mehr Masse statt Klasse. Und das lässt sich eben non-fiktional besser realisieren als mit teuren 6x45 Minuten einer Romanverfilmung, die ich natürlich nicht beliebig verlängern kann.
Sie haben es ja schon angedeutet, werden die Streamer immer mehr so ein bisschen wie das gute alte, ich sag mal, Dampffernsehen?
Definitiv, definitiv. Also wir erleben nach Jahren, in denen die Streamer als das Neue und das Coole dargestellt wurden, auch das Werbefreie vor allem. Ne? Also wir haben ja eine Generation, wenn wir heute an Menschen denken, die jetzt gerade volljährig werden, die kennen die Streamer als werbefrei und das blöde, alte, werbefinanzierte Fernsehen, ich sage jetzt mal so überspitzt gesagt, das Medium der Eltern, wo diese permanenten Werbeunterbrechungen laufen. Und das war imagetechnisch natürlich fürs Fernsehen immer schwierig, sich zu positionieren, weil dieses Streamer ja versprochen haben, für wenig Geld, werbefrei, die besten Sachen, die man sich vorstellen kann. Und wir erleben gerade das, was man im Englischen immer so schön sagt, das Level Playing Field, also gleiche Bedingungen für alle. Die globalen Streamer müssen sich rechnen. Sie kommen zurück auf die Basis sozusagen der wirtschaftlichen Vernunft und da gleichen sich jetzt plötzlich diese vermeintlich ganz anders tickenden Streamer ein Stück weit dem an, was wir seit Jahrzehnten auch als Fernsehen kennen.
Aber die Entwicklung ist ja spannend. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie fügen sich denn die Streamingdienste da eigentlich ein ins Gesamtkonzept der Sender? Also bei den Privaten ist ja so, dass die Quoten der linearen Kanäle ja stärker bröckeln als bei den öffentlich-rechtlichen. Das hat auch, glaube ich, mit der Altersstruktur zu tun. Und dann müssen die ja auch sehen, für die linearen Kanäle Werbung zu generieren. Also das ist ja schon ganz interessant. Also wie beurteilen Sie denn so diese Zweigleisigkeit der Strategie? Also ist das für die Privaten möglicherweise dann ein größeres Problem als für die öffentlich-rechtlichen?
Das ist definitiv ein großes Problem für die Privaten. Spiegelt sich ja ein bisschen in der Verpflichtung von Stefan Raab. Es gab einige Presseberichte, die gesagt haben, damit soll jetzt RTL junge Menschen erreichen. Das soll innovativ sein. Nein, das hat RTL gar nicht vor, weil die jungen Menschen erstens kennen die Streaming schon. Also die haben schon möglicherweise entschieden, ob ihnen RTL Plus gefällt oder nicht. Aber man will ran an das, was der RTL selbst, also die RTL-Chefin Inga Leschek nennt es, die Raab-Generation. Menschen zwischen 40 und 60, die durchaus sehr konsumfreudig sind und auch mit Raab aufgewachsen, groß geworden sind, die man jetzt vielleicht zu einem Bezahlabo überreden möchte. Das muss man kapitalisieren, weil in der Tat die jüngeren Zielgruppen, auf die das Privatfernsehen ja lange ausschließlich geguckt hat, die werden einfach zahlenmäßig weniger und konsumieren auch noch anders. Das heißt, ich muss erstmal die Werbeausfälle kompensieren, möglicherweise durch ein Bezahlmodell, und ich muss mich darauf einstellen, sozusagen mit welcher Bevölkerungsgruppe kann ich Reichweiten generieren. Und das ist eigentlich interessant, nachdem wir bei den Privaten gelernt haben, Jugendwahn per excellence, erleben wir gerade da jetzt im Grunde die Orientierung an ein älteres Publikum, weil das in größeren Mengen noch Sehgewohnheiten hat.
Sie haben ja eben das Fernsehen so beschrieben, als gäbe es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also sozusagen immer nur voller Werbeunterbrechungen. Wie sieht denn da jetzt eigentlich die Konkurrenz aus Ihrer Sicht zu den Mediatheken von ARD und ZDF? Das sind ja in gewisser Weise auch Streamer, wenn man so möchte.
Definitiv. Die Mediatheken von ARD und ZDF haben, glaube ich, eher das Imageproblem, dass sie genau das sind, Mediatheken. Das klingt natürlich nicht so, ich sag mal, lässig, wie man im Sprachgebrauch mittlerweile von Netflix and Chill gerne mal spricht. Die Mediatheken sind ein technischer Begriff, das wissen die beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten auch. Das ist so ein bisschen sperrig, aber die sind natürlich von enormer Bedeutung. Man muss halt nur gucken, bei den Öffentlich-Rechtlichen sozusagen, wird, glaube ich, noch weniger als bei den Privaten verstanden, dass das irgendwann einmal das Ding der Zukunft ist. Es reden zwar viele davon, keine Frage, alle reden, die Mediathek ist unsere Zukunft, und doch wird sehr viel um Sendeplätze im Linearen gekämpft und um Eitelkeiten und wer wann wo auftauchen darf. Aber die Öffentlich-Rechtlichen haben natürlich definitiv einen Vorteil, weil sie eben weiterhin diese Werbefreiheit garantieren können, wenn auch ARD und ZDF inzwischen bei der Medienpolitik ja anklopfen und sagen, es ist unfair, dass wir Werbung schalten dürfen im linearen Fernsehen, begrenzt, aber sie dürfen es. Sobald Nutzer dann sagen, ich gucke die ARD-Sendung nicht am Vorabend im linearen, sondern ich würde sie in der Mediathek gucken, dann kann man da keine Werbung schalten. Bin gespannt, ob man in dem medienpolitischen Klima das gerade durchgesetzt bekommt, aber das ist so eine Gegenforderung, um diesem Medienwandel ein bisschen entgegenzusetzen, wird aber wahrscheinlich schwer werden, da was durchzusetzen.
Kommen wir nochmal auf die privaten Plattformen zurück. Also RTL arbeitet ja an einem, sagen wir mal, so ein Gesamtkunstwerk, also eine App für alles und für alle, also mit Live-Fernsehen, mit Spielfilmen, Musik, Shows, Podcast, Archivfunktion und so weiter. Und bei Joyn ist das ja auch nicht so viel anders. Würden Sie denn sagen, dass das der große Vorteil gegenüber den US-amerikanischen Konkurrenten wie Amazon, Disney oder Netflix ist? Ich meine, die Frage ist ja auch, bislang haben die Deutschen ja auch noch keinen Gewinn gemacht mit ihren Plattformen.
Ja, das mit dem Gewinn ist, glaube ich, bei allen Marktteilnehmern momentan noch die große Herausforderung, weil man gerade erstmal das Feld bestellen will und dementsprechend sehr viel investiert. Die lokalen Player, ob es jetzt ARD, ZDF oder die kommerziellen sind, hatten lange einen Vorteil, weil sich die globalen Streamer ja rein auf die Fiktion konzentriert haben. Da hat man sich über die Genres versucht abzugrenzen. Noch ist es so, natürlich, klar, die Streamer machen keine Nachrichten und Informationen, allenfalls in Form von Dokumentation. Aber wir sehen hier und da Sportrechte, beispielsweise bei Amazon. Da taucht auf einmal Live-Sport auf, was ja eigentlich nicht der On-Demand-Logik entspricht. Ne? Also die Streamer haben ja immer betont, wir sind die, die es den Menschen so bequem machen, dass sie immer alles gucken können. Und dann kauft ein Streamer plötzlich Live-Rechte, die sich genau einmal rechnen, weil ich das ja nicht auf Abruf gucke. Das heißt, der Wettbewerb wird da so ein bisschen enger. Es gibt immer weniger Vorteile des lokalen Marktes. Und ich bin gespannt, Sie sprachen Joyn an. Das ist schon ein etwas anderes Modell als RTL. RTL versucht ja Geld zu verdienen durch Abos und Joyn hat zwar so ein Abo-Modell, aber das ist ein, ich sage jetzt mal, der Blinddarm-Fortsatz, das ist nicht sozusagen das Geschäftsmodell, die setzen auf Werbung. Und das ist gerade das Spannende, wir haben zwei Wettbewerber, die seit 30 Jahren gewohnt sind, im Grunde im gleichen Markt zu agieren und jetzt fahren sie im Digitalen zwei völlig unterschiedliche Strategien.
Sie haben Joyn erwähnt. Was auffällt, wenn man sich das Programmangebot, die Palette anschaut, die es dort gibt, da gibt es auch bezahltes eigentlich, also sprich beitragsfinanziertes Programm, nämlich die übernehmen ganz schön Sachen vor allen Dingen vom ZDF auch. Wie finden Sie das denn?
Ja, das ist in der Tat interessant und das kann auch für Verwirrung sorgen. Und wenn man bei Axel Springer arbeitet oder bei irgendwelchen Clickbait-Portalen, dann erlebt man da auch immer mal wieder die ganz große Empörung. Wenn wir uns aber zurückerinnern, wenn wir vor 20 Jahren mal in irgendeinen Elektrofachhandel, DVD oder VHS-Handel gegangen sind, dann gab es damals auch schon ARD und ZDF-Serien auf VHS und DVD. Das waren dann sozusagen die Drittverwertungen. Also nachdem man sie irgendwie ausgestrahlt hatte und wiederholt hatte, heute würden wir sagen, ausgestrahlt und in der Mediathek hatten, werden sie nochmal verkauft. Jetzt kauft kaum noch jemand physische Datenträger, deswegen verkaufen ARD und ZDF Sendungen dann noch einmal weiter und das tun sie eben jetzt gerade beispielsweise im Fall vom ZDF an RTL und das führt dazu, dass diesen Herbst immer mehr ZDF-Produktionen plötzlich bei RTL Plus auftauchen.
Wenn wir nochmal zurückkommen auf die Innovationskraft des Fernsehens. In der Süddeutschen war vor ein paar Tagen so ein Artikel, da stand drin, also ich raff das jetzt mal so zusammen, dass das Fernsehen doch sehr wenig neue Gesichter hervorbringt. Also es sind immer noch Gesichter wie Stefan Raab, Barbara Schöneberger, Günther Jauch etc. So. Ist das eigentlich jetzt so eine Geschichte, die wir bis auf Weiteres erstmal so in Anführungszeichen ertragen müssen? Oder würden Sie sagen, dass da vielleicht doch nochmal irgendwann was Neues kommt?
Ach, ich glaube, da kommt schon eine Menge Neues, aber es gibt so ein bisschen den Medienbruch. Dadurch, dass die jungen Medienkonsumentinnen und Konsumenten nicht mehr automatisch beim Fernsehen landen, sondern vielleicht bei Funk, vielleicht bei YouTube, bei Instagram und bei TikTok, ist es nicht automatisch so, dass die Jungen direkt im klassischen Fernsehen anfangen. Aber wir sehen natürlich enorm viele Entertainment-Talente auf TikTok und Instagram in Eigenregie. Da schaffen es ab und an auch Menschen, dann mal rüber sozusagen ins klassische oder ins alte Fernsehen, wie wir es kennen, dass da noch immer die bekannten Köpfe agieren, die teilweise jetzt eben dann schon in ihren 40ern oder sogar 50ern sind, kann man kritisieren, aber wir sprachen ja drüber über die Altersstruktur und da bedient man natürlich ein Stück weit das, was sozusagen vor dem Fernseher sitzt. Also eine etwas ältere Generation, also 1449 ist nicht mehr das Maß der Dinge. Mittlerweile bis 59, manchmal sogar noch ein bisschen höher, darf es gehen. Und da stört dann, glaube ich, diese personelle Besetzung gar nicht mehr so.
Eine Frage von mir, die eigentlich ein ganz eigenes Gespräch vermutlich tragen würde, aber ganz kurz. Hat das alles, was wir ja gerade erleben, auch mit den Veränderungen auf dem Kabelfernsehmarkt zu tun? Also weg vom Anschlusszwang zum Beispiel und RTL ist ja zum Beispiel nur noch über Kabel und Satellit empfangbar, nicht mehr aus der Luft. Also ist das vielleicht schon so ein bisschen die Vorbereitung, diese Verbreitungswege abzuschalten?
Interessanter Gedanke, aber ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Es hat aber ein Seitenaspekt davon, stimmt. Fernsehen war früher Grundversorgung. Wer in eine Wohnung eingezogen ist, der hatte einen Wasseranschluss, der hatte Strom, der hatte Heizung. Und der hatte Kabel oder eben eine Satellitenschüssel. Aber es gehörte quasi zur Grundausstattung. Wie ist dieses Haus versorgt? Und Fernsehen ist weg von einer Grundversorgung hin zu einem Produkt. Also wenn ich beispielsweise auch von den Streamern spreche, dann habe ich Netflix. So reden Menschen ja. Ich habe Netflix. Ich habe Prime Video. Ich habe RTL Plus. Das heißt, plötzlich sind das Produkte, die ja anders für sich werben müssen. Das heißt, früher war klar, in jedem Wohnzimmer steht ein Fernseher und der wird angeschlossen sein an die Satzschüssel oder an den Kabelanschluss. Das heißt, die Frage, ob ich in den Haushalten bin, die war geklärt. Aber wir sind in einem neuen Wettbewerb, in dem jeder Anbieter zur Marke und zum Produkt wird. Und wir sehen ja auch, Abos haben keine Bedeutung mehr, die kann ich monatlich kündigen. Das heißt, der Kampf um überhaupt die Aufmerksamkeit der Zielgruppe ist so viel größer, als wenn man sich sicher sein kann, dass sobald jemand dieses Ding im Wohnzimmer einschaltet, direkt ein Sender läuft.
Nun kommt die Frage aller Fragen am Schluss, wenn Sie jetzt mal Kundenberater spielen mögen, also welche App eignet sich denn für welche Nutzung oder beziehungsweise was brauchen wir eigentlich oder welche brauchen wir vielleicht auch nicht, weil es ist ja doch die Frage, wer soll das eigentlich alles gucken?
Das ist eine gute Frage. Nun gut, also ARD und ZDF sind Gott sei Dank in Deutschland ja ein großes Rückgrat, was die kulturelle und auch die journalistische Versorgung und die Unterhaltungsversorgung durchaus auch angeht. Damit ist man ja schon mal gut bedient. Und dann ist die Frage, will man einzelne Anbieter nehmen oder sucht man sich eine App, ein Abo, das mir quasi als Aggregator vieles in einen Topf schmeißt. Also das Beispiel wäre RTL, ist natürlich, wenn ich RTL Plus abonniere, habe ich nur RTL. Bei Joyn habe ich alle anderen Sender, eben nur nicht RTL. Und dann gibt es natürlich andere Anbieter, die so ein bisschen wie ein digitaler Kabelanschluss funktionieren. Da gibt es mittlerweile genügend. Man muss sich damit beschäftigen und das macht das Ganze komplexer, als wenn das Signal einfach aus der Dose kommt.
Thomas Lückerath, vielen Dank. Sie sind der Chefredakteur des Mediendienstes DBDL und haben jetzt sozusagen unsere Ratgeberoffensive für das Weihnachtsgeschäft eröffnet mit Ihrem ersten Rat. Herzlichen Dank dafür.
Danke auch.
Ja, danke für die Einladung.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.